Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und ja, heute haben wir wieder eine der beliebten Interviewfolgen mit einem sehr spannenden Gesprächspartner und auch wieder mit doppelter Interviewführung, wie schon im Gespräch mit Andreas Brück oder auch Tom Werneck im letzten Jahr, werde ich heute das Gespräch wieder mit Sebastian Wenzel von Kulturgut Spiel gemeinsam aufzeichnen und dieses Gespräch wird dann auch auf dem Blog Kulturgut Spiel in einer schriftlichen Fassung veröffentlicht werden. Also lest da auch gerne mal rein. Und ja, wer unser Gesprächspartner ist und worüber wir alles sprechen, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, Sebastian, dann erstmal dir herzlich willkommen erneut zur wiederholten Beteiligung hier im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Danke für die Einladung.
Wir haben ja letztes Jahr und vorletztes Jahr schon zusammen ein solches Interview geführt, einmal mit Andreas Brück von dem ehemaligen Alea-Redakteur und dann auch im letzten Jahr mit Tom Werneck. Und ja, beide Interviews haben eine gewisse Resonanz hervorgerufen. Und eine davon war, dass wir gesagt haben, na, jetzt wollen wir doch nochmal eine andere Perspektive hören. Und deswegen haben wir uns heute wieder entschlossen, das Gespräch gemeinsam zu führen. Und wir haben uns heute keinen geringeren eingeladen als den Vorsitzenden der Spiel des Jahres Jury, nämlich Harald Schrapers. Hallo Harald, schön, dass du auch da bist. Danke für deine Zeit.
Hallo Frederik, hallo Sebastian.
Ja, es ist großartig, dass wir hier gemeinsam miteinander sprechen können. Und Harald, du hast es eben im Vorgespräch auch schon betont. Ihr als Jury seid ja immer offen auch für Gespräche und für Transparenz. Das ist euch sehr wichtig und wir haben eine ganze Reihe von Fragen vorbereitet und werden sicherlich auf das ein oder andere Thema heute zu sprechen kommen, was uns zumindest ein großes Anliegen ist. Wir haben ja im letzten Jahr das Gespräch mit Tom Werneck geführt und er hat in seinem Buch ja doch die ein oder andere spannende Passage veröffentlicht und mit einer wollen wir direkt mal einsteigen, die, glaube ich, knackig ist und ein bisschen Gesprächspotenzial bietet. Er ist im Gespräch dann damals ein bisschen zurückgerudert, aber er schrieb eben in seinem Buch, und das ist ja ein Auszug aus seiner Dissertation, die Bezeichnung als Kritikerpreis, und damit meint er den Spiel des Jahrespreis, stellt ausdrücklich klar, dass es sich um die aggregierte, subjektive und individuelle Meinung einzelner Kritiker handelt, von denen es jedoch immer weniger gibt und die zunehmend von Bloggern oder Videoproduzenten abgelöst werden, die ihre Produktionen oder Webseiten häufig durch Werbung oder Sponsoring finanzieren. Damit rückt die Kernqualität der Jury in den Bereich der Fragwürdigkeit, ob sie nach wie vor unabhängig von externen Einflüssen, insbesondere von der Spieleindustrie und dem Spielehandel entscheidet. Ich kann mir vorstellen, eine solche Behauptung löst bei dir was aus, Harald? Was geht da bei dir vor, wenn du das so gelesen hast oder gehört hast?
Ja, ich habe mir ja die gesamte Dissertation dann mal angeguckt, weil das bei Piatnik erschienene Buch ja dann ohne angeblichen wissenschaftlichen Ballast erschienen ist. Allein so eine Formulierung hat mich schon sehr zweifelnd gemacht und habe dann nachgeguckt und mir die Sachen auch angeguckt. Und genau diese Passage ist eine, die auch in der Dissertation dann komplett ohne wissenschaftlichen Ballast daherkommt, wenn man es als Ballast bezeichnen möchte. Da ist nämlich gar keine Fußnote dran, also die irgendwie belegen würde, woher diese Behauptung kommt. Also da wundert man sich schon, was Professorin Biermann da getan hat, als sie diese Dissertation da an der Kunsthochschule Halle abgenommen hat, ob sie solche Sachen überhaupt nicht überprüft hat. Das gesamte Werk ist ja deswegen eher spannend, weil Tom Werneck das Ganze schon eher so wie eine Biografie, also über sein Leben dort berichtet, mit vielen Anekdoten und spannenden Sachen. Und man natürlich aus der Geschichtswissenschaft weiß, dass dies tatsächlich eine spannende Sache ist, wenn die Menschen über sich schreiben. Das gibt zwar nicht immer, natürlich nicht Auskunft über das, was real an irgendeiner Stelle passiert ist, aber bringt unglaublich viel im Bereich der Einstellung. Ich habe mich damit ein bisschen näher befasst, weil meine Tochter genau darüber ihre Masterarbeit jetzt letztens geschrieben hat, genau über die Frage, wie man mit solchen Quellen aus der Historie umgehen kann.
Es hat ja viel Anekdotisches, was er dann geschrieben hat in seinem Buch und es ist ja auch im Interview deutlich geworden. Er ist von der Kritik erstmal gar nicht so weit abgerückt. Jetzt kann man natürlich sagen, also in so einer Dissertation ist so eine bloße Behauptung ohne Beleg natürlich auf einer sehr dünnen wissenschaftlichen Basis. Trotzdem steht da ja jetzt so ein Vorwurf im Raum, Wie positioniert ihr euch als Jury dazu? Ich meine, faktisch könnt man jetzt eure ganzen Blogs oder eure ganzen Publikationen durchgehen und feststellen, also bei den Brettagogen wird keine Werbung geschaltet, auf deinem Blog Games We Play habe ich keine Werbung gesehen. Natürlich seid ihr AutorInnen der Spielbox, die natürlich auch durch Werbung finanziert wird. Man müsste sich jetzt die Frage stellen, was meint er genau? Es wird nicht so ganz deutlich. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es in euren Jurykreisen eine gewisse Emotionalität oder zumindest eine Diskussion hervorruft, wie ihr euch dazu positioniert, oder?
Naja, ich meine, solche Diskussionen wahrscheinlich über die Jahre und Jahrzehnte hat es die immer gegeben, dass eben so etwas nicht vorkommen darf. Und deswegen hat sich die Frage gar nicht in dem Sinne gestellt. Ich meine, man muss auch solche Äußerungen dann nicht wichtiger machen, als sie sind. Deswegen hat sich die Diskussion da doch relativ ruhig an der Stelle getan. Ich stelle mir eher wirklich die Frage, was hat Piatnik mit diesem Buch zu tun? Haben die es sich überhaupt mal durchgelesen? Und was haben andere Menschen denn überhaupt da mal durchgelesen, um herauszufinden, dass das, was sie dort weiter verbreiten, das ist ja eher der Punkt, ob das überhaupt was mit Fakten und Tatsachen zu tun hat, insbesondere wenn es als Fakt oder Tatsache eben dargestellt wird. Also gegen Meinungsäußerungen ist ja auch gar nichts zu sagen. Ich meine, Spiel des Jahres, eine Kritikerjury, Kritik vertragen muss man und das ist gar nicht der Punkt und man kann zu vielem auch unterschiedlicher Meinung sein, aber die Fakten, die müssen eben stimmen.
Jetzt kommt ja so eine Meinungsäußerung nicht von irgendwem, sondern immerhin von einem derjenigen, der diesen Kritikerpreis Spiel des Jahres mitbegründet hat und vielleicht ja Vorläufer, Spiritus Rector, Ideengeber und geistiger Vater dessen war, was jetzt heute ein großer, wichtiger Kulturpreis ist. Ist das schon ein Unterschied, wenn so eine Kritik von jemandem wie Tom Werneck kommt oder von jemand anderem, irgendwem? Macht das einen Unterschied?
Ja, ich weiß es nicht. Wenn sie sozusagen von einem externen Forscher gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich nochmal genauer nachgeguckt und überprüft, woher denn solche Äußerungen kommen, warum nach außen dieser Eindruck denn bei jemand, der dies als Außenstehender gemacht hat, warum dann der so entstanden ist. Aber in diesem Punkt habe ich mir diese Frage eigentlich gar nicht gestellt.
Jetzt lass uns nochmal auf die Unabhängigkeit der Jury gucken. Da gibt es ja verschiedene Ebenen. Ihr generiert ja durch die Lizenzeinnahmen doch erhebliche Umsätze. Im Jahr 2024 waren das ja so um die 800.000 Euro. Wie unabhängig seid ihr denn als Jury, wenn ihr letztendlich von den Einnahmen lebt, die von Produkten, die ihr dann letztendlich auch bewertet, also von Spielen, die ihr auch bewertet?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist ja eine Diskussion, die gab es natürlich in der Historie schon mal häufiger. Es gab ja auch mal den Punkt, wo das da massiv geknallt hat in der Jury, nämlich in der Frage, muss die Jury immer ein Spiel auszeichnen, das im großen Maße Geld generiert als Lizenzeinnahmen? Ist das wichtig, weil sie einfach langfristige Verpflichtungen eingegangen ist? Es ging damals um das Spielearchiv in Marburg. Und deswegen gab es da ja auch Austritte aus der Jury, weil Leute glaubten, okay, diese Mehrheit der Jury würde sich um eben die langfristige Finanzierung von diesem Spielearchiv zu garantieren, eben eher die populäreren, die Spiele, die sich gut verkaufen lassen, bevorzugen. Das ist, glaube ich, heute, und da achten wir eben sehr drauf, deswegen auch nicht mehr so wichtig, weil wir in erheblichem Maß Rücklagen haben. Also wir könnten ein Jahr lang komplett ohne irgendeine Lizenzgebühreinnahme auskommen, ohne etwas an unserer Arbeit zu verändern. Das ist einfach eine Freiheit, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich kann deswegen auch ein Verlag wie Frosted Game, Board Game Circus ausgezeichnet werden, wo man dann auch annimmt, die sind gar nicht so vertriebsstark. Oder PD-Spiele, der PD-Verlag, der damals Pictures gewonnen hat, wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte, aha, haben die überhaupt diese Vertriebsstärke? Natürlich mag ich es, dass auch vertriebsstarke Verlage hinter Spielen stehen, also zumindest nach der Auszeichnung, weil ich es gut finde, wenn das Kulturgutspiel, das wir auszeichnen, von dem wir glauben, das ist der beste Botschafter für das Kulturgutspiel, bei vielen Menschen ankommt, dort bekannt wird. Und dass es bekannt wird, da tragen wir ja nur einen Teil dazu bei, sondern die Vermarktung läuft dann ja auch eben über den Verlag, den Vertrieb, der dies eben auch machen muss. Und deswegen mögen wir dann solche Spiele.
Ein Förderprogramm gibt es ja nach wie vor. Das heißt, ihr gebt ganz viel Geld von denen, das ihr einnehmt, auch nochmal in die Szene zurück. Trotzdem habt ihr ja auch relativ hohe Personalkosten. Du hast jetzt gesagt, ihr habt zwar Rücklagen für ein Jahr, aber ist da nicht trotzdem so dieser Druck da, dass man sagt, naja, komm, das muss schon irgendwie laufen? Oder habt ihr diesen Druck gar nicht, weil ihr wisst, es ist letztendlich eh egal, was wir auszeichnen, weil das läuft so oder so, weil wir uns eben über die Jahre durch die Arbeit, die wir geleistet haben, so einen guten Ruf da draußen erarbeitet haben, dass die Menschen das Spiel dann auch kaufen, weil sie wissen, dass sie da eben eine bestimmte Qualität erhalten.
Ja, das ist richtig. Es ist eine Kombination aus beidem. A, dass man sich A, sicher sein kann. Man müsste ein Jahr lang gar keine Einnahme haben. Und B, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Jahr überhaupt keine Einnahme hat, auch gegen, ja, also gar keine geht ja schon gegen null. Also da müsste ja schon auch, da müsste auch die alten Spiele ja keine Einnahmen mehr generieren. Die Lizenzverträge, also die Tatsache, dass die Verlage eine Lizenzgebühr für die Spiele, die sie mit Pöppel verkaufen, an uns zahlen, die läuft ja in aller Regel über mehr als ein Jahr nur. Und der Backkatalog sozusagen, der bringt ja auch Einnahmen an dieser Stelle. Deswegen ist da die Freiheit, glaube ich, echt ziemlich groß. Und es ist ein Punkt, über den wir uns echt keine Gedanken machen müssen. Also die Tatsache, dass wir ja eigentlich im Kern, auch wenn wir immer häufiger sagen, wir wollen eben Autorinnen oder Autoren auszeichnen. Also nein, eigentlich ist der Kern des Gedankens ja wirklich, wir zeichnen ein Spiel aus. Und wir sind da wirklich auch eigentlich völlig frei von irgendwelchen Einflüssen. Zumindest ist das die Praxis der Diskussion, die ich da aus ein paar Jahren Erfahrung in der Jury immer kenne, dass wir wirklich von dem, was auf dem Tisch liegt und das, was in der Schachtel drin ist, ausgehen und nicht über andere Fragen diskutieren, glücklicherweise auch nicht müssen, weil es dafür auch gar keinen Anlass gibt.
Dann für diejenigen, die das möglicherweise nicht wissen, können wir das kurz ergänzen. Also Spiele, die mit eurem Pöppel empfohlen oder nominiert oder ausgezeichnet wurden, da darf der Pöppel, der Graue, der Blaue oder der der Graue, der Blaue oder der Rote aufgedruckt werden gegen eine geringe Lizenzgebühr, die sich prozentual am Verkaufspreis des Spiels orientiert, zu einem Prozentsatz, der nicht bekannt ist, richtig?
Ein Prozentsatz, der sich auch gar nicht am Verkaufspreis orientiert, aber okay. Weil das eine andere Berechnung ist, wie eben in anderen Lizenzverträgen, wie Disney etc. sie eben auch machen würden. Aber er befindet sich tatsächlich im Cent-Bereich. Also kein Spiel ist deswegen bisher teurer geworden, weil eine Lizenzgebühr draufgelegt wurde. In aller Regel werden die Spiele sogar günstiger, nachdem der Pöppel drauf ist, weil natürlich dann einfach die Menge der Auflage steigt, was einer der wesentlichen Aspekte ist.
Ja, in Medienberichten liest man ab und zu so etwa 1% vom Verkaufspreis sei die Lizenzgebühr. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar die Einnahmen der Jury sind ja das eine, aber ihr als Kritikerinnen und Kritiker bewegt euch ja, so wie Frederik und ich auch und auch alle anderen Influencer oder Content-Creatoren oder JournalistInnen oder wie wir uns immer bezeichnen wollen, auch innerhalb der Szene und auch innerhalb der Branche. Lass uns da auch noch mal ein bisschen auf die Unabhängigkeit von uns als KritikerInnen gucken. Es ist ja jetzt so, dass es zum Beispiel auch regelmäßig, gerade im Herbst, Veranstaltungen von Verlagen gibt, zu denen KritikerInnen eingeladen werden. Auch Frederik und ich werden zu solchen Veranstaltungen eingeladen. Teilweise sind die mit Hotelübernachtungen, teilweise sind das Tagesveranstaltungen. Aber natürlich seid auch ihr als Jury, nicht alle, aber einige von euch bei diesen Veranstaltungen vor Ort. Ist das ein Problem, wenn man diese Nähe hat und auf solche Veranstaltungen geht, weil die werden ja auch letztendlich von den Verlagen bezahlt?
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die sie muss sich jeder und jede stellen, die über Brettspiele berichtet und muss dies eigenverantwortlich für sich beantworten. Und die Regeln im Vereinsspiel des Jahres sind da ganz klar. Wenn dort auch SpielejournalistInnen, BloggerInnen dabei sind, die nicht dem Verein angehören, die also genauso eingeladen werden, dann steht es auch jedem Jurymitglied frei, diese Einladung in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Regelung, das genau so zu machen, dass dies in der Form passiert. Natürlich, ich weiß, das sind natürlich Werbeveranstaltungen, so eine Spielemesse in Essen, die ja auch als wesentliches Informationsportal gilt, ist natürlich auch eine riesige Werbeveranstaltung von ganz vielen Verlagen. Da kann man auch sagen, okay, das ist schön, weil das ist ausgewogen, da steht ein Verlag neben den anderen, aber das gehört eben auch dazu, wobei ich aber das Gefühl habe, in der Branche Brettspiel ist das, was man als Journalist oder als Journalistin so als Gegenleistung bekommt, wahrscheinlich vergleichsweise gering. Da können ReisejournalistInnen, Autojournalisten etc. ganz andere Dinge berichten.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr Regeln habt. Habt ihr denn noch andere Regeln, zum Beispiel bezüglich des Umgangs mit Rezensionsexemplaren oder anderen Dingen?
Ja, bei Rezensionsexemplaren ist eben auch klar, eigentlich auch das, was natürlich für viele andere Blogger, Bloggerinnen, Journalistinnen, Journalisten auch für sich gilt, weil sie sich so aufgestellt haben. Also wir verkaufen diese Rezensionsexemplare nicht. Und wir sind verpflichtet, sie, ja, entweder man sammelt sie zu Hause, so viel Platz hat man bloß wahrscheinlich nicht, was bei der ständig steigenden Flut an Neuheiten so ist. Ich gebe die, die Falken in Düsseldorf können sich schon drauf freuen. Ich werde sie in Kürze anrufen. Ende Mai können sie bei mir wieder, ja, sicherlich 100, 200 Spiele abholen und in ihre Ausleihe einsortieren.
Gibt es bei euch für solche Regeln einen Verhaltenskodex oder ist das gelebte Praxis, die dann irgendwie implizit vermittelt wird, oder gibt es für sowas einen Verhaltenskodex, der aufgeschrieben ist, an wo man sagt, guck mal, das ist unser Top 10 Ehrenkodex, daran musst du dich jetzt bitte halten?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist irgendwo aufgeschrieben. Ja, sicherlich ist es irgendwo aufgeschrieben. Ich bin nicht so der Fan von langen Papieren. Als ich in den Verein kam, da habe ich, glaube ich, einen dicken Stapel, daumendicken Stapel an Material und bürokratischen Regelungen bekommen, die man unterschreiben musste. Das meiste davon habe ich dann abgeschafft, weil ich glaube, so funktioniert auch kein sinnvoller und vernünftiger Umgang, sondern man muss sich wirklich immer wieder auch vergewissern in gemeinsamen Treffen, wo sind die Regeln und wo geht man mit solchen Dingen, die problematisch werden können, dann auch um? Also ganz wichtig ist, man redet darüber, man spricht mit den anderen, wie kann ich das da machen? Ist dies an dieser Stelle möglich? Könnte ich zum Beispiel oder mein Sohn oder irgendjemand anders für eine Veranstaltung an der Nordsee in Kurorten mitarbeiten, die eben von Verlagen gesponsert wird? Das sind mehrere Verlage. Dann müsste man darüber nachdenken an so einem Fall. Ich glaube, viele Dinge lassen sich auch nicht so eindeutig von vornherein ganz klar mit dem Kodex regeln.
Obwohl ihr ja auf eurer Homepage in den FAQs schon relativ viele Dinge transparent darstellt, wäre es dann nicht eine Überlegung wert, auch diesen Kodex, wenn es ihn denn gibt, auch zu veröffentlichen, um da auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen oder vielleicht auch mal zu zeigen, wie die Jury das macht, damit andere ein Regelwerk haben, an dem sie sich orientieren könnten?
Oh, das ist eine gute Frage. Dieser Kodex, wenn es ihn gibt, der ist so veraltet, dass er auch gar nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht. Deswegen, ich glaube, man könnte einzelne Punkte, die wirklich relevant sind, und wenn diese Frage nach den Rezensionsexemplaren mehrere Leute interessiert, dann kann man das sicherlich veröffentlichen. Wobei auf der anderen Seite, ich veröffentliche sowieso, was ich mit den Rezensionsexemplaren mache, dann auf den sozialen Medien, sobald das der Fall ist. Dann kriegt es auch jeder mit und dürfte dann auch relativ klar sein. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, keinen, ich müsste echt nachgucken, ob es da wirklich noch etwas gibt, was sozusagen halbwegs zeitgemäß formuliert ist. Wie gesagt, vieles davon war tatsächlich Ausdruck und noch aus der Zeit vom, naja, nicht vor dem Internet, aber schon sehr alt.
Apropos Rezensionsexemplare, wenn man das jetzt zugespitzt formulieren will, könnte man ja sagen, ihr zwingt Verlage, alle KritikerInnen in der Jury zu bemustern, weil nur dann kommen die Spiele überhaupt in die Auswahl. Gibt es denn Verlage, die sagen, nee, das machen wir nicht, Entweder weil sie sagen, das schaffen wir nicht, weil wir gar nicht so viel, eine so hohe Auflage haben, dass wir das so breit streuen können, oder die sagen, nee, das wollen wir aus bestimmten Gründen nicht, oder machen das eigentlich alle Verlage?
Du ahnst gar nicht, wie oft das Gegenteil passiert. Also gerade kleinere und neuere Verlage, die bettelnd hier E-Mails an uns schicken und sagen, jetzt haben noch keine 14 Leute von euch ein Rezensionsexemplar angefragt. Und wir dann untereinander sprechen, wie können wir die davon überzeugen? Weil 4, 5, 6 Leute haben das Spiel schon gespielt, dass es auch wirklich gar nichts bringt, jetzt noch weitere 6, 7 rauszuschicken. Also das ist das wesentlich größere Problem und kommt wesentlich häufiger vor als Verlage, die sagen, nein, das können und wollen wir uns nicht leisten. Und zweitens, das Spiel gehört auch gar nicht in das, was so der Kernziel der Spiel des Jahres Jury ist. Lass das mal bei 2 Spielen, 3 Spielen, 4 Spielen im Jahr der Fall sein, die mir vielleicht einfallen. Vielleicht sind es auch 10, dann wird es uns bloß nicht gesagt. Aber das ist bei 480 Neuerscheinungen pro Jahr ein relativ geringer Anteil an Spielen. Wobei wir wirklich sehr, sehr darauf achten. Ich meine, der Druck ist auch deswegen da, weil es so viele Spiele gibt und die Regale nicht so groß sind. Wir wollen nicht so viele Rezensionsexemplare. Wir achten bei mittleren und kleineren Verlagen sehr darauf, dass sie uns nicht direkt 14 Spiele schicken, sondern da reicht es erstmal 3 oder 4 Leute, die sich dann melden, die sich dafür am meisten interessieren. Und dann wird erstmal geguckt. Dann kommt ein 5., 6. Wir treffen uns ja auch immer häufiger auch gemeinsam, auch aufgrund der großen Menge an Spielen und spielen untereinander, sodass ich auch viele Sachen gespielt kriege, die mir gar keiner zugeschickt hat, sondern die habe ich dann auf einem Jury-Wochenende, einen 4-tägigen, das machen wir inzwischen 3-mal pro Jahr, habe ich da schon durchgespielt. Da ist es gar nicht nötig, dass die uns noch dieses Rezensionsexemplar schicken. Ich weiß, das ist eine große Belastung. Das sind inzwischen 14 Jury-Mitglieder, das ist die größte Jury aller Zeiten. Und das ist natürlich ein Unterschied zu Zeiten, als es noch 9 oder 10 Leute waren.
Gibt es Verlage, die sagen, nee, wir wollen nicht alle bemustern, wir verzichten freiwillig darauf, in die engere Auswahl zu kommen?
Also ich wüsste jetzt einen, der das grundsätzlich sagt. Bei anderen ist es schon mal so, dass sie sagen, ja, das ein oder andere Spiel, das passt sowieso nicht in den Bereich dessen, was die Jury so im Ziel hat. Also es gibt ja so auch Themen, wenn es so in Richtung Tabletop etc. geht, wo man auch sagen kann, okay, das sind dann natürlich auch Spiele, die sind am Rande dessen, was wir noch als Brettspiel definieren. Ne? Und dann habe ich habe großes Verständnis dafür. Und das ist ein Verlag gesagt, nein, zumal ja noch eins dazukommt. Ich meine, wir suchen wirklich nicht noch nach weiteren Spielen, wir haben schon genug.
Das ist dann eher ein Festtag für euch, wenn ein Verlag sagt, nee, das schicken wir euch nicht, das passt nicht ins Portfolio, dann freut ihr euch, wenn ihr ein weniger zu spielen habt. Das steigt ja von Jahr zu Jahr, das ist ja auch immer ein Teil der Moderation, die du und Christoph Schlewinski in den letzten Jahren dann immer macht, wenn ihr die Nominierten und die Empfehlungsliste verkündet, dass ihr dann nochmal eine Einordnung bringt, wie sich so der Markt entwickelt hat. Und da ist ja wirklich eine wachsende Anzahl an Spielen zu konstatieren. Wir haben ja hier auch im Podcast schon häufiger, ob mit dir oder auch mit dem Nico, darüber gesprochen, wie ihr da arbeitet. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Aber diese enge Absprache untereinander, kommen 3, 4, 5 Leute von uns, haben mal einen Ersteindruck. Der reicht dann an der Stelle auch, dass wir jetzt nicht zu 14 uns jedes Spiel angucken müssen. Das heißt, ihr teilt euch das dann sinnvoll auf an der Stelle. Ich komme nochmal zurück auf ein weiteres knackiges Bonmot oder eine Behauptung von Tom Werneck, der ja selber von Hause aus kein Journalist ist. Das kann man mal festhalten an der Stelle. Und der dann geschrieben hat, es gäbe immer weniger Journalisten und Journalistinnen in der Jury. Gleichzeitig veranstaltet ihr ja den Tag der Brettspielkritik. Und es gibt dann einige von euch, die das ja auch, so wie viele andere in der Szene, als sehr intensives Hobby machen oder als Ehrenamt, wo auch immer man da die Grenze ziehen mag. Wann ist ein guter oder wann ist ein Journalist? Oder wann fängt das an, dass jemand als Brettspielkritiker oder Kritikerin eine ernstzunehmende Stimme sein kann?
Tja, eine ganz gute Frage oder eine ganz schwierige Frage. Ja, wann ist man Journalist, Journalistin? Das ist ja, wissen ja alle, in Deutschland kann man sich einfach so nennen, eine nicht geschützte Berufsbezeichnung. Niemand muss ein Volontariat gemacht haben, um sich so zu nennen. Die These, die, ich wüsste gar nicht, ob sie jetzt Tom Werneck gesagt hat oder andere, dass es den echten Journalist, die echte Journalistin seltener in der Jury gibt heute, als dies früher der Fall war, die ist wohl nicht richtig. Das haben aber auch schon vorher schon mal Leute versucht, so ein bisschen festzustellen, haben mal durchgezählt. Das weiß ich schon schon seit längerer Zeit. Auch die allererste Jury, die sich damals getroffen hat, hatte nur einen sehr kleinen Anteil. Du hast gerade gesagt, Tom Werneck, ich weiß gar nicht, welchen Beruf er wirklich hatte, ist dann auch kein gelernter Journalist gewesen. Das ist bei vielen anderen auch der Fall, aber es waren auch immer Einzelne dabei, die eben dann doch gelernte Journalistinnen oder Journalisten waren oder es dann später auch hauptberuflich gemacht haben. Auch das kann man ja ohne einen formalen Weg da eingeschlagen zu haben. Und ich finde es immer sehr hilfreich, wenn auch Profis dabei sind. Also ich sage das ganz offen. Ich finde das beim Tag der Brettspielkritik sehr wertvoll, insbesondere für mich. Ich bin da ja auch ein Stück weit auch ein bisschen Teilnehmer und lerne da von anderen, die mir einfach Tipps und Hinweise geben, die ich vorher nicht kannte, weil ich bin beruflich auf der anderen Seite beschäftigt, aber als Pressesprecher kann sicherlich viele Handgriffe des Journalismus, die habe ich dann auch gelernt, aber ich bin kein gelernter Journalist, keine gelernte Journalistin. Da kommt aber noch eins dazu, ich meine, die Frage, ist jemand Journalist, würde mich vielleicht auch gar nicht so richtig beeindrucken. Die Frage ist, hat man auch einen ordentlichen Kulturjournalisten an Bord oder hat man Leute an Bord, die Kulturjournalismus können? Das müssen die ja gar nicht gelernt haben, und jemand, der Kulturjournalismus ist, sich da engagiert, obwohl er es nicht gelernt hat, kann ja da viel wertvoller sein als jemand, der ist damit beschäftigt, als Gerichtsreporter in einer Lokalausgabe irgendwas zu machen. Ob der sich so viel beiträgt, allein deswegen, weil er das gut gelernt hat, das bezweifle ich dann ja auch.
Jetzt ist es gefallen, das böse K-Wort, Kultur. Warum ist das für dich so wichtig, dass es ein Kulturjournalist ist und nicht ein anderer Journalist?
Ja, welchen würdest du denn jetzt nehmen? Also der Sportjournalist, weil es ein Sportspiel ist?
Es könnte ein investigativer Journalist sein, es könnte ein Service-Journalismus sein, es könnte ein Ratgeber-Journalismus sein, es könnte ganz viel sein, aber es muss ja nicht zwingend ein Kulturjournalismus sein.
Ja, Service und Ratgeber, das finde ich interessant. Investigativ, glaube ich, so dramatisch ist das mit dem Spiel nicht. Aber Service und Ratgeber finde ich schon gut, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das eine Sparte des Journalismus ist, den man lernen kann.
Du hast ja eben schon gesagt, so der Tag der Brettspielkritik, das ist ja ein, ich war jetzt zweimal erst dabei, aber ich würde sagen, so ein offenes Lernfeld, ne, wo man sich miteinander austauscht und wo auch Teilnehmende mit dabei sind, die ja auch viel Erfahrung mitbringen, die vielleicht sogar schon lange im Journalismus arbeiten, vielleicht sogar Autoren oder Autorinnen der Spielbox sind, nicht notwendigerweise immer dort auch einen Beitrag haben in der Podiumsdiskussion oder in einem Workshop oder so. Woran machst du persönlich oder ihr als Jury, aber noch vielleicht du persönlich fest, wann ist jemand ein guter Kritiker oder eine gute Kritikerin? Was sind für dich Kriterien, die du ansetzt, um zu sagen, ja, da macht jemand einen guten Job?
Tja, das ist jetzt auch wieder gar nicht so einfach. Also erstens sollte man, also erstens sage ich mal, finde ich mal ganz wichtig, es ist völlig unabhängig vom Medium, ob man das gut kann oder nicht, weil ich meine, da gibt es natürlich immer oft die Hochnäsigkeit derer, die aus dem Print kommen, ich finde Print super, aber deswegen muss es nicht unbedingt eine bessere Kritik sein, wenn man sie im Radio vorträgt, ganz genauso gut sein, wenn sich der das Radio-Podcast nennt, genauso, aber das gilt natürlich selbst für Instagram-Reels, die können natürlich Probleme genau die gleiche kritische Tiefe haben wie ein Printbericht, weil es kommt ja auch nicht auf die Länge und Quantität einer Kritik an. Ich finde es auch viel wertvoller, wenn sie kurz ist, und da kommt es nicht auf die Menge an. Na, es kommt der Kulturjournalist und die Schwierigkeit, und das ist ja das, worüber wir da so viel diskutieren, was ja auch nicht so einfach ist, wie beschreibt man ein Spiel kritisch. Und das nämlich, wie beschreibt man es mit Worten? Und da ist natürlich dann jedes Medium gleich mit Worten, das, was ein Spiel mit dem Menschen macht. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Und wenn es den Menschen begeistert, ist es ein gutes Spiel. Und wenn es mit dem Menschen was anderes macht, und jetzt muss man wieder andere Worte dafür finden, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, das Spiel. Und diese Tiefe und diese Beschreibung braucht eben sehr viel Kreativität. Und dann erst am Ende wird man dann sein Urteil fällen. Und da kann ein guter Journalismus drauf entstehen, wenn man es macht. Und wie ja von Anfang an immer, und ich meine, das ist ja auch das, was, glaube ich, jeder, der schon mal eine Kritik geschrieben hat, womit man eben kämpft, ich kämpfe immer noch damit, ne? Alle Sätze, die ich aufschreibe und die Regeln nach Erzählung sind im Prinzip keine guten Sätze in meiner Rezension. Obwohl es auch nicht ohne geht, aber wenn ich den Satz nicht damit verbinde, mit der Frage, was macht das mit den Menschen das Spiel, also dieser Mechanismus, dieser eine Punkt, dann hat er etwas in der Kritik, das eben nicht so gut ist. Und das zu machen, ist eben das, worüber man da spricht, wo man versuchen kann, Hinweise und Tricks und sonst viel zu bekommen. Aber ganz wichtig ist einfach, und deswegen ist der Tag der Brettspielkritik meines Erachtens so bedeutend, weil er eine Selbstvergewissung darstellt, dass es uns insgesamt, alle, die daran beteiligt sind, an Berichterstattung über Brettspiele, nicht egal ist, welche Qualität die Kritik ist. Also nicht egal ist nach dem Motto, Hauptsache irgendjemand schreibt eine Note unten drunter oder macht 5 Sterne oder sonst wie.
Jetzt ist ja Brettspiele spielen seit dem letzten Jahr auch immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Hat das eine Relevanz? Hat das neben dem schönen Titel eine Implikation, auf die ihr als Jury, wir als KritikerInnen, du als Vorsitzender der Jury irgendwie referenzieren könnt oder wollt? Oder ist es einfach nur nice to have?
Ja, ist sicherlich nice to have. Es ist ein großer Erfolg und dass so etwas da passiert ist. Es hat natürlich erstmal keine Auswirkung, insbesondere gar nicht auf die Jury, weil uns geht's ja nicht ums Kulturerbe. Wir gucken in die Zukunft und stellen natürlich fest, dass wir ja gerade ein unglaublich zeitgemäßes Ding hier, ein Kulturgut, ein sehr zeitgemäßes Kulturgut betreiben, nämlich das Brettspiel, und dass das gar nicht so enorm vom Erbe geprägt ist. Da sind andere Dinge, nämlich die Schützenfeste, die hier nebenan stattfinden und die natürlich auch UNESCO-Kulturerbe sind, die haben da natürlich wesentlich mehr von Tradition und berufen sich auf die Tradition, und sie gäbe es auch nur wegen der Tradition. Natürlich hat das Brettspiel gerade in Deutschland eben eine schon sehr, sehr lange Verankerung und gerade im familiären Bereich, im Spielen mit Kindern. Das ist eine Fundierung, die in vielen anderen Ländern in der Form nicht vorhanden ist. Aber die Geschichte des zeitgemäßen, des heutigen Brettspiels, die beginnt eben tatsächlich erst so in den 70er, Anfang der 80er Jahre. Und da sind eben, gerade ist ja auch Reinhold Wittig gestorben, der Gründer des Göttinger Spieleautorentreffs. Das war, glaube ich, auch 1983, das erste Spielertreffen, damals noch von der Spielbox ausgerichtet in Essen. Die Spielbox selbst als heute noch weltweit bedeutendes Spielemagazin und natürlich die Juryspiel des Jahres sind in die Fundierung von dieser Tradition, die jetzt immerhin auch schon bald auf die 50 Jahre zugeht. Aber es ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie mit der Schützenfestkultur vergleichen kann, die eben eine jahrhundertealte Tradition hat und die es ohne diese Tradition auch nicht gäbe.
Lass uns noch mal ein bisschen zurück zur Jury kommen. Also auch wenn man in die Geschichte guckt, die Jury ist ja mit einer der tragenden Säulen, würde ich sagen, neben zum Beispiel der Spiel, die irgendwie so dieses Kulturgut und die Brettspielkultur in Deutschland vorangetrieben hat. Jury hat ja auch schon so ihre Höhen und Tiefen gehabt. Aber eins ist immer gleich geblieben, nämlich dass die Jury quasi selbst definiert hat, wer denn zukünftig noch Mitglied werden kann, soll. Und sie hat ihre neuen Mitglieder aus dem Kreis der bestehenden Mitglieder heraus rekrutiert. Ist das denn aus deiner Sicht problematisch, weil dadurch vielleicht auch so ein blinder Fleck entstehen könnte?
Tja, das ist eine gute Frage. Also problematisch finde ich es nicht. Ich finde auch keine bessere Variante dafür, weil es natürlich dem Ganzen auch eine Form der Unabhängigkeit gibt. In Frankreich oder Italien wird die Zusammensetzung der Jury jeweils von den Messegesellschaften der Stadt Cannes oder der Stadt Lucca bestimmt. Ich glaube nicht, dass das das bessere Verfahren wäre. Wahrscheinlich sind wir uns ja auch einig, dass das nicht das bessere Verfahren ist. Aber ich wüsste jetzt auch kein anderes. Natürlich könnte es theoretisch, wenn es eine andere Historie gegeben hätte, auch andere Verfahren geben. Aber es könnte man auch behaupten, dass der Erfolg könnte vielleicht auch noch irgendwie dafür sprechen, dass es auch gut funktioniert hat. Aber es gibt natürlich auch Höhen und Tiefen. Immerhin muss man sagen, ich glaube wirklich über die Jahrzehnte, die Auswahl der Spiele, die die Jury getroffen hat, die war eigentlich auch, und ich war ja die meiste Zeit nicht dabei, muss man auch mal dazu sagen, ich muss mal sagen, historisch gesehen, das war auch eigentlich in der Regel immer ziemlich zielführend im Hinblick auf die Verbreitung des Kulturguts spielt.
Würdest du denn sagen, es gibt Stimmen, die in der Jury noch fehlen? Menschen mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund oder einem anderen Hintergrund?
Ja klar, eine andere Heterogenität der Jury würden sich manche Leute wünschen in der Jury. Da gehöre ich dazu. Andere finden es nicht ganz so wichtig, völlig richtig. Aber diese Heterogenität ist eben auch wahrlich nicht so einfach herzustellen. Also wir stellen ja wirklich fest, dass das Brettspiel in Deutschland, in Europa, gerade was Toren angeht, eben eine sehr weiße und eine sehr männliche Geschichte ist und man natürlich viel dafür tun muss und das natürlich nie als Ausrede für, dann bleibt es eben so verwendet, sondern dass man eben auch einiges dafür tun muss, dass sich so etwas verändert. Als ich in die Jury gekommen bin, 2017, da war gerade mal eine Frau am Tisch der Jury. Inzwischen sind es 5, das ist immer noch zu wenig, ist meine feste Überzeugung. Aber es zeigt, dass man eben auch Dinge verändern kann, wenn man sie verändern möchte.
Die meisten Jurymitglieder sind ja so lange in der Jury, bis sie aus eigenem Antrieb aus zurücktreten oder ihr Amt niederlegen. Gibt es denn eigentlich auch einen Mechanismus, um Jurymitglieder aus der Jury herauszuwählen?
Ja, grundsätzlich schon. Die Mitgliedschaft in der Jury, die wird nach 4 Jahren jeweils erneuert. Und man ist also grundsätzlich immer erst, man ist eben grundsätzlich nur 4 Jahre Mitglied einer Jury.
Also das heißt, das wusste ich jetzt gar nicht, man ist quasi nur für 4 Jahre gewählt, ja. Also es ist nicht so, dass ich einmal drin bin, dann vielleicht noch eine Probezeit habe, die überstehen muss und dann auf Lebzeiten oder bis ich nicht mehr will da drin bin, sondern es wird tatsächlich alle 4 Jahre neu gewählt. Wer wählt das dann?
Ja, die Mitgliederversammlung wählt. Das geht ja vereinsrechtlich gar nicht anders. Also selbst der betroffene Mitglied ist dann auch stimmberechtigt, aber tatsächlich wird das alle 4 Jahre gemacht.
Früher war es ja so, dass die Jury mit einer Stimme gesprochen hat und dass es ganz wichtig war, dass die Jurymitglieder keine abweichende Meinung vertreten. Heute ist das ein bisschen anders. Ihr lebt ja ganz bewusst eure Unterschiedlichkeit und weist darauf ja auch in euren FAQs hin, dass ihr eigene Individuen seid. Warum habt ihr euch dazu entschieden, das ein bisschen zu ändern?
Also grundsätzlich gilt, dass nach der Entscheidung der Jury das schon mit einer Stimme vertreten wird. Und das machen die Jurymitglieder grundsätzlich auch. Da muss man nicht immer sklavisch drauf achten. Nach ein paar Jahren kann man auch schon mal seine Unterschiede deutlich machen. Da kann auch Carsten Grosser dann auf der Jury-Website sogar selbst darüber schreiben, wie skandalös er es findet, dass Skull King damals nicht auf die Empfehlungsliste gekommen ist. Das sind lustige Anekdoten, die man da zum Besten bringt. Aber grundsätzlich, wenn so eine Entscheidung gefallen ist, wird sie gemeinsam nach außen vertreten. Was wir aber sehr, sehr deutlich machen wollen, ist eben, dass wir, und nur so können wir eigentlich legitimieren, dass wir überhaupt Kritikerinnen und Kritiker sind, dass wir im Vorfeld der Entscheidung natürlich unterschiedliche Meinungen da haben, wo man unterschiedliche Meinungen haben möchte, will und kann. Und das ist natürlich bei fast allen Spielen der Fall. Es gibt nicht das perfekte Spiel, wo alle immer jubeln. Und dass wir auch viel dafür tun, dass dies auch öffentlich wird. Also jedes Jurymitglied muss ja nachweisen, dass es aktiver Kritiker, eine aktive Kritikerin ist und nicht, nachdem sie in die Jury berufen wurde, dann ihre Publikation dann eingestellt hat. Also es muss ja weiter betrieben werden. Das wollen wir auch nach außen tragen und ich glaube, es ist auch insgesamt sehr wertvoll, dies deutlich zu machen, weil die Menschen, die es dann interessiert, also auch ein bisschen auf die Szene geguckt, wobei die natürlich nicht die Hauptzielgruppe von Spiel des Jahres ist, die soll ja ruhig wissen, aber die Szene, dass wir kontrovers diskutieren und dass es da nicht vorgefertigte Meinungen geben kann. Das ist natürlich, dass der Ursprung des Spiels ist einfach, dass man es anders empfindet, je nachdem, mit wem man spielt, wer es spielt und welche Maßstäbe man anlegt.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass ihr kontrovers diskutiert. Ihr habt ja auch ein mehrstufiges Auswahlverfahren, bis ihr zu euren Listen beziehungsweise dann auch zum Siegertitel kommt. Kann man jetzt böse sagen, dass sich letztendlich einfach der kleinste gemeinsame Nenner durchsetzt?
Da denke ich gerade drüber nach, ob die Frage wirklich so gut ist. Dann ist es blöder, immer blöder sozusagen. Ne? Ist es der kleinste gemeinsame Nenner? Tja, also das ist jetzt fast eine Frage an den Mathematiker. Wenn man immer sagt, also es kommen nur Spiele auf die Liste, die mindestens 8 Stimmen kriegen, führt das eher zum kleinsten gemeinsamen Nenner? Tja, die Alternative würde wahrscheinlich sein, dass man irgendwie Kompromisse eingeht, taktische Deals untereinander eingeht, was aber eher nicht der Fall ist. Keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was das bessere Wahlverfahren ist. Ich muss aber sagen, wenn ich mir die Listen angucke, die Empfehlungslisten und die Nominierungslisten, ich habe nicht das Gefühl, dass sie darunter leiden, den kleinsten gemeinsamen Nenner darzustellen, sondern da sind schon auch sehr oft sehr zugespitzte, auch kontroverse Titel dabei, wo die Leute sich auch wundern. Das können sowohl sehr einfache Titel sein, die unglaublich zugänglich sind, wo dann viele sagen, aber ist das denn noch Kulturgut? Das ist ja so einfach, aber wir wissen anschließend, dieses Spiel, ne, Flip 7 zum Beispiel, wird hunderttausendfach verkauft und überall wird es dann anschließend gespielt. Auf der anderen Seite eben auch kontroverse Titel, die dann hochkomplex sind und die eigentliche Definition dessen, was wir als Kennerspiel eigentlich haben wollen, schon oft ein Stück weit sprengt und dann ein Expertenspiel reingeht. Also auch ein Arche Nova ist auf der Liste. Ich glaube, sage ich mal, wenn man es jetzt inhaltlich vom Ergebnis her betrachtet, bestätigt sich meines Erachtens die Vermutung, es könnte der kleinste gemeinsame Nenner sein, nicht.
Das heißt, du guckst bei der Betrachtung dann weniger auf den einzelnen Titel und die Kritik möglicherweise an so einer Entscheidung, sondern eher auf einen Langfristtrend, in dem es dann auch mal vielleicht eine Abweichung gibt. Der Andreas Becker, der hat das ja letztes Jahr, das ist ja immerhin dein Chefredakteur bei der Spielbox, gewesen.
Ja.
Der hat letztes Jahr so zum Abschied nochmal, das wird ja immer gerne gemacht, wir haben ja jetzt auch schon orakelt hier im Podcast und bei den Brettagogen mit dem Chris Greff und dann werden die Juryentscheidungen und Nominierungen natürlich kommentiert und seziert und was auch immer. Und der Andreas Becker hat das letztes Jahr sehr in seiner unnachahmlichen Art auf den Punkt gebracht, sagte, sollte nicht der Anspruch einer Jury sein, einen Kulturpreis zu setzen, anstatt so den kleinsten gemeinsamen Nenner, er hat es ein bisschen anders formuliert, mit Flip 7 auszuzeichnen. Ein Freund von mir sagte, wenn man den Leuten einmal saufen das Brettspiel hinstellte und sie würden es mit Begeisterung spielen, würde es dann auch ausgezeichnet werden. Also haben es manchmal kleinere, leichte, zugängliche Spiele, auch Mantis, glaube ich 23 war das, mitunter leicht oder braucht es auch so kleinere, leicht zugängliche Spiele, um wirklich eine Vielfalt abzubilden? Also schaut ihr euch an, dass ihr eine gute Durchmischung im Rahmen der empfohlenen und nominierten Spiele habt, unterschiedlicher Zugänglichkeiten, ihr ordnet die ja auch immer ein, bei der Verkündung oder guckt ihr wirklich nur dann auf die reinen Spiele?
Ja, mit Andreas Becker habe ich unmittelbar vor diesem Podcast hier auch gesprochen und wir hatten Mitarbeiterbesprechung bei der Spielbox und ich habe ihm schon gesagt, ja, ich wüsste auch schon, gegen welches Spiel er dieses Jahr heftigst protestieren wird und Andreas Becker hat das bestätigt, er wüsste es auch. Wir werden mal sehen, ob das jetzt wirklich so passieren wird. Na, das sind ja Dinge, die diskutieren wir ja auch in der Jury. Also es ist ja nicht so, als ob da alle 14 ganz klar sagen, nee, der Bäcker, der hat einen Knall. Also, ne, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es auch welche, die sagen, genau, das ist die Argumentation. Und es gibt ja auch Leute bei uns, selbst Leute, die am Ende vielleicht für Flip 7 gestimmt haben, waren das auch nicht mit großer Begeisterung. Weil diesen Zwiespalt, ich sag mal ganz von mir berichtet, natürlich diesen Zwiespalt sehe ich in mir persönlich auch. Also brauche ich solche Spiele oder möchte ich sie haben als Botschafter für ein Kulturgutspiel, wo ich dann schon auch sagen muss, okay, der Kulturanteil an diesem Spiel, der ist nun echt eher relativ gering. Also es ist nicht auf dem Niveau von Stadtland Vollpfosten. Das muss man ja auch schon mal sagen. Deswegen macht man da, kann man auch noch tiefer sinken, rein theoretisch. Also da kommt es mir jetzt nicht drauf an. Da hat auch ein Flip 7 richtig was zu bieten im Vergleich auch an kulturellen Impact. Insbesondere, wenn man Kultur eben nicht versteht. Und das ist ja das, was manche Leute missverstehen, dass ein Spiel in erster Linie thematisch etwas Kulturelles vertreten muss. Nein, also ich finde es ja viel spannender, sozusagen dieses, was machen die Menschen miteinander? Das ist ja der Hauptpunkt an dem, was da kulturell bei einem Brettspiel passiert. Der Rest ist ja nochmal top obendrauf, finde ich super, aber im Kern geht es ja immer darum, wir haben da etwas, was wir gemeinsam tun und da braucht es grundsätzlich und das ist die Auffassung von jedem Jurymitglied, von mir auch, da wollen wir die unterschiedlichsten Typen an Spielen vorstellen und auf unsere Listen tun und deswegen ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass das alles der kleinste gemeinsame Nenner ist, sehr gering. Wobei ich glaube, Andreas Becker hat mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner ja gar nicht die Jurymitglieder untereinander gemeint, sondern hat eben gemeint, die Jury versucht den kleinsten gemeinsamen Nenner mit möglichst viel Bierzelten oder wie auch immer man die Leute, die das Spiel dann konsumieren sollen, bezeichnen, herzustellen. Und er hat dieses kritisiert, was er ja gerne machen kann. Also ich finde es ja gut, da solche Denkanregungen und Anstöße zu haben.
Jetzt tun wir drei ja gerade so, als sei Spiel was fix definiert ist und als wäre völlig klar, was ein Spiel ist. Und du hast eben schon angesprochen, dass der Andreas möglicherweise schon die Feder und Klinge, also die Schreibklinge spitzt, um Dinge zu kritisieren, die möglicherweise dieses Jahr kommen. Es gab ja schon immer wieder auch mal Entscheidungen bei der Jury, wo man ja wahrscheinlich auch kontrovers diskutieren kann, ist das ein Spiel? Also das beste Solitärspiel 1980, der Zauberwürfel. Ist das ein Spiel oder ist das ein Gimmick?
Ja, da habe ich auch meine Zweifel.
Ja. Auf der Empfehlungsliste Kinderspiel des Jahres 2023, mein erstes Abenteuer, Band 1 bis 7, ich glaube von der Boardgamebox war das damals, ist eine Buchreihe, Abenteuerbücher. Ist das ein Spiel? Micro-Makro Crime City ist Spiel des Jahres 2021, ist ein Wimmelbild mit ein bisschen Geschichte und Interaktion. So, wir brauchen gar nicht jetzt die einzelnen Spiele besprechen oder so. Aber jetzt ist dieses Jahr Carp City. Ist das ein Spiel? Ist das ein Buch? Cozy Stickerville, ist das ein Spiel? Ist es kein Spiel? Da gibt es ja durchaus Kontroversen. Habt ihr für euch eine klare Definition des Gegenstands? Kann man das überhaupt treffen in so einem Bereich? Oder ist das dann eine Einzelfallentscheidung, wo ihr sagt, okay, jetzt müssen wir mal nicht global galaktisch definieren, was ist eigentlich ein Spiel, sondern im Einzelfall gucken, was braucht es an spielerischen Merkmalen oder Anteilen, um überhaupt als Spiel von euch wahrgenommen zu werden?
Ja, das ist deswegen, also es gibt keine grundsätzliche Definition, wie man so etwas behandeln kann. Insbesondere bei Sachen, die dann wieder neu kommen. Ich glaube, so ein Spiel wie Cozy Stickerville, wir sind uns einig, also so, genau so hat es das noch nie gegeben. Und auch Micro Macro Crime City hat es vorher einfach nicht gegeben in dieser Form. Ja, das hat natürlich erinnert an Wimmelbuch. Manches, ne, und so, man könnte jetzt behaupten, Cozy Stickerville erinnert an Panini-Album. Ne? Also bloß, das sind ja alles Vergleiche, die tragen ja überhaupt nicht, ne? Sondern es geht ja darum, was, und das ist eben der Punkt, wo, glaube ich, dann sehr genau geguckt wurde, was macht das mit den Menschen, die dies spielen. Und am Ende, man spielt es ja, also die Definition Spiel ist ja sowieso sehr weit, also da kann man ja alles dazu tun, das ist jetzt gar nicht der Punkt, der Begriff Spielen ist ja im Deutschen allumfassend für alles Mögliche. Und aber ist es eben in dem Bereich, ja, Gesellschaftsspiel und da gucken wir eben, glaube ich, primär darauf, was bewirkt das Spiel und dann wird das bei uns, ich sage das ganz offen, natürlich haben wir darüber diskutiert, all diese Punkte, Punkte, die du hier ansprichst, die werden diskutiert. Sie werden aber insbesondere dann natürlich nur relevant diskutiert, wenn das tatsächlich auch ein herausragendes Objekt ist, um das da diskutiert wird. Also wir haben überhaupt keine Zeit, uns theoretisch über alles Mögliche zu unterhalten, von Dingen und Spielen oder Sachen, die eventuell Spiel sein könnten, die am Ende gar nicht die Qualität haben, zu den besten 5 oder 4% eines Jahrgangs zu gehören. Da brauchen wir dann gar keine Definition aufmachen. Das können wir uns die Diskussion sparen. Dafür sind wir nicht zuständig. Da hätten wir auch gar keine Möglichkeit für, weil wir sind mit dem, was wir tun, eigentlich schon komplett ausgelastet. Also die Frage wird sich immer nur dann stellen, wenn wirklich etwas Herausragendes kommt. Und wenn etwas Herausragendes kommt, und ich bin sowieso schon davon begeistert, wenn meine Spielegruppen davon begeistert sind, dann neigen natürlich viele Jurymitglieder dann auch dazu, im Zweifel dann die Sache eher aufzumachen. Also ich finde es sowieso gut. Also wir sollten ja nicht primär eine Beschränkung oder Begrenzung oder Gateways oder sonst wie, also Posten einbauen, dass irgendwas nicht passiert, sondern im Zweifel, glaube ich, würde die Jurymehrheit auch dann sagen, wenn es ein herausragendes Erlebnis, das als Spiel empfunden wird, für die Menschen bietet, dann ist es eben das, was wir unter analogem Spiel verstehen. Und selbst wenn ein digitaler Anteil dabei ist, um diesen Punkt dann auch noch aufzumachen. Ne?
Dann versuche ich dich jetzt mal noch auf eine kleine Fährte zu locken, bei der ich vielleicht die Antwort schon zu kennen glaube, aber überrasch mich. Du hast eben schon gesagt, beim Rubik's Cube stellst du auch in Frage, ist es ein Spiel oder nicht, aber das war ja weit, weit, weit vor deiner Zeit, ganz am Anfang, als die Jury sich auch noch am Finden war, 1980, da war das ja alles noch nicht so professionalisiert und tradiert wie heute. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, das ist eine schöne Anekdote, wenn Carsten Grosser schreibt, Mensch, Skull King, das hätten wir aber mal besser hinkriegen müssen, dass es das nicht geschafft hat. Über welche Juryentscheidung der letzten Jahre hast du dich am meisten geärgert?
Oh Gott.
Gibt's ein Spiel, wo du sagst, das haben wir, dass das da nicht draufgekommen ist, Leute, da haben wir echt, da haben sie mich in Grund und Boden gequatscht und überstimmt und ich hätte so gerne drauf gehabt.
Ja, es gab schon das eine oder andere, wo ich es wahrscheinlich anders gesehen hätte. Aber ja, mir fällt jetzt gar keins mehr ein, weil, glaube ich, im Nachhinein ich mal auch zu sagen muss, wahrscheinlich war es dann langfristig auch nicht mehr so wichtig, als dass es mich jetzt berührt hätte. Also es gibt dieses Skull King Spiel, das habe ich nicht in mein Portfolio, wo ich gesagt hätte, nee, also das müsste nicht dabei sein. Also vielleicht eine Kleinigkeit, aber immerhin, es war ja auf der Empfehlungsliste, ich bin damit, ich hätte auch daraus jetzt nicht mehr gemacht. Das sage ich mal, manche andere Jurymitglieder haben das anders gesehen. Man kann ja auch noch eine Spielbox-Kritik dazu lesen. Inzwischen ist es auch lange genug her, dass ich jetzt auch darüber rede, weil normalerweise reden wir nicht über die Juryentscheidung im Nachhinein.
Wir sind unter uns.
Aber ich war immer ein großer Fan von Hitster und das waren andere nicht. Einige schon, ne? Weil ich schon fand, dass das Potenzial dieses Spiels eben ein ganz anderes war, als andere es eingeschätzt hatten. Ich sah auch die massiven redaktionellen Mängel, die in diesem Spiel drinstecken. Dann kamen natürlich anfangs auch noch deutliche technische Probleme dazu. Aber ich war immer jemand, der glaubte, das ist etwas, was Menschen von Spiel begeistern kann, die eben sonst diesen Zugang nicht zu finden. Und da gab es auch andere Leute in der Jury, die das genauso gesehen haben, aber auch viele Leute, die da einfach auch skeptisch waren an dieser Stelle. Wobei ich es aber auch zugeben kann, also ich meine, letztlich, es war ja auf der Empfehlungsliste im Nachhinein kann man sich fragen, hätte es auch eine Nominierung verdient? Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht, weil eben die Spielregel als solche eben doch nicht gut genug gewesen ist, als dass es dieses Spiel, so wie es dann auf den Markt gekommen ist, verdient hätte. Also ist ja auch immer ein bisschen der Punkt, hat es der Autor, hat es die Redaktion verdient, für etwas belohnt zu werden, wo sie sich wirklich nochmal hätten etwas anstrengen können, es besser zu machen.
Ihr kürt ja immer Siegerinnen und Sieger und veröffentlicht verschiedene Listen. Was ihr aber nicht veröffentlicht, sind Abstimmungsergebnisse. Warum?
Ich glaube, na, es würde schon komisch sein. Also ganz, also richtig, wir dokumentieren die Abstimmungsergebnisse ja noch nicht mal bei uns so richtig intern. Also die sind gehen dann sozusagen in der Hitze der Jury-Diskussion, die ja nun auch mehrere Stunden dauern, gehen die verloren. Teilweise wird auch manches, weil das ist immer auch kompliziert, alles braucht eine 8-Stimmen-Mehrheit, wird sehr oft abgestimmt und mehrfach hintereinander. Da wüsste man gar nicht, welches Abstimmungsverfahren da jetzt richtig ist. Und dann gibt es eine Schlussabstimmung und die über alles. Und in den meisten Fällen geht die einstimmig ab. Also deswegen gäbe es sozusagen, was die Liste angeht, also rein formal gesehen, kannst du davon ausgehen, dass in den allermeisten Jahren die Nominierungs- und Empfehlungsliste einfach mit 14-0 von der Jury bestimmt wurde und von der Mitgliederversammlung dann mit 15-0. Richtig ist, dass es dann natürlich, und die wird dokumentiert, dann auch im Protokoll niedergelegt. Das ist die Abstimmung über das Spiel des Jahres, also über den die Schlussabstimmung, ne, über sowohl Spiel des Jahres als auch Kennerspiel und Kinderspiel. Da wird dann auch dokumentiert, wie die Abstimmung mit 14-0 ist in den letzten Jahren auch schon passiert, ne, aber auch eben manchmal 14 oder andere Ergebnisse, manchmal auch ein zweiter Wahlgang. Das wird tatsächlich dokumentiert. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das zu veröffentlichen, um irgendwie zu symbolisieren, naja, vielleicht ist es doch nicht so das ganz tolle Spiel des Jahres. Es hat jetzt aber auch nur so und so viel Stimmen gekriegt. Also sind ja jetzt auch nicht beim Supreme Court in den USA, wo das jetzt wichtig wäre zu wissen, die 6 konservativen Richter haben das und die 3 Liberalen haben das entschieden. Da ist, glaube ich, die für die Wirksamkeit des Preises und das, was für die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten notwendig ist, schon am besten zu sagen, okay, das ist der Preis und die Jury vertritt dies einhellig und damit sind auch alle einverstanden und das tun wir auch dann auch aus Überzeugung, dass selbst wenn man eine Abstimmungsniederlage am Ende gehabt hat, dann ist es, glaube ich, gut, das dann auch dabei zu belassen. Und ich meine, für die Eitelkeit vielleicht manch einen, vielleicht auch für mich, wenn ich da unterliege, zu sagen, okay, ich darf mich zur Minderheit zählen, die es besser gewusst hat, das könnte vielleicht wirksam sein, aber ich glaube, nach außen hin nützt es keinem.
Wenn jetzt der Siegertitel gekürt wurde, dann wird ja auch viel über die Entscheidung der Jury geschrieben, gesprochen, diskutiert. Wie wichtig für euch ist das für euch, dass über eure Arbeit oder über eure Entscheidung tatsächlich auch nochmal berichtet wird? Und zwar einmal innerhalb der Szene, aber auch außerhalb der Szene.
Also innerhalb der Szene kommt es, glaube ich, drauf an, auf das Jurymitglied. Also ich bin ja ganz großer Fan von diesen Vorberichterstattungen, also Orakel. Da höre ich sonst eigentlich keinen Podcast, also sehr selten mal den Spielboxcast. Und der ist eigentlich das Einzige, was sozusagen regelmäßig auf meiner Liste draufsteht. Sonst habe ich für Podcasts jetzt auch gar nicht so die Zeit. Ich lese lieber, wenn ich mal nichts zu tun habe. Und deswegen kommt das nicht so vor. Aber Orakeln, da lasse ich mir nichts entgehen, egal welches Medium. Und das finde ich schon irgendwie super spannend und finde es auch gut, wenn es da auch manchmal richtig gute Analysen und Anregungen gibt. Also nicht in dem Sinne, dass ich glaube, ich brauche es unglaublich dringend, um irgendwie meine Entscheidung nochmal zu revidieren. Aber schon, dass man mehr die Sicherheit hat am Ende, wenn man dazu hört, man kann sich wirklich sicher sein, auch in der Jury-Diskussion, dass man auch wirklich keine Sachen übersieht. Das kommt eben ja auch durch die große Menge an Spielen, die wir zu bewältigen haben, glaube ich. Wir brechen uns echt keinen Zacken aus der Krone, wenn wir auch sagen, wir hören da auch in die Szene rein und auch es gibt noch andere Leute, die eben auch sachkundig über Spiele berichten. Hinterher ist, glaube ich, die Szene gar nicht mehr wichtig, wenn das getan wird. Da ist es uns durchaus wichtig, dass über das Spiel des Jahres natürlich nach außen hin berichtet wird, wobei wir alle wissen, gerade in klassischen Medien, wie enorm schwierig das ist. Also, dass die Berichterstattung über das Spiel des Jahres, insbesondere die Preisverleihung, spielt immer nur eine sehr, sehr geringe Rolle. Fakt ist, dass wir am Ende immer wissen über das Spiel, das Objekt, das Ausgezeichnete. Über das wird viel berichtet und es wird sehr viel Marketing drumherum betrieben. Und das funktioniert immer sehr gut. Aber dass man darüber hinaus noch mehr transportieren kann, das ist etwas, wo es seit vielen Jahren immer Bemühungen gegeben hat, aber das hat noch keiner gefunden, weil immer am Ende immer rauskommt, du musst jemanden in einer Redaktion, auf einem Kanal etc. haben, der glaubt, ja, im Brettspiel, da steckt mehr drin als ein banales Freizeitbeschäftigungsding.
Wie versucht ihr denn als Verein PR oder Marketing für euch bzw. für das Spiel des Jahres zu machen?
Wir haben da keine besonderen Tricks auf Lager. Wir machen eine ganz klassische Pressearbeit, schreiben die Leute an, von denen, ganz normal die Redaktion und auch noch die Leute, von denen wir wissen, wo wir eben systematisch versuchen, auch Adressen und Kommunikationspunkte zu sammeln, von denen wir wissen, dass sie sich eben ein Stück weit für dieses Objekt, das Kulturgut, Brettspiel interessieren und die Möglichkeit haben, in ihrem Medium mit ihrer Einstellung da auch etwas zu bewegen. Und das sind dann eben Menschen, die dann tatsächlich schon mal punktuell was berichten können. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass wir uns sozusagen als Spiel des Jahres, also als Vereinsspiel des Jahres auch nicht weiter wichtig nehmen müssen. Also ich bin völlig frei und offen damit, wenn eine Zeitung einfach auf drei Seiten oder in drei Spalten einfach die drei nominiert vorstellt oder die drei Ausgezeichneten und gar nicht auf die Frage, wer hat dies getan, mit welchem Einsatz und wie viel ehrenamtliche Stunden da drauf gegangen sind. Das soll für mich völlig unwichtig sein, sondern wenn da wirklich nur über die ausgezeichneten Spiele berichtet wird, ist das völlig in Ordnung aus unserer Sicht, weil darauf kommt es an, das ist unser Vereinsauftrag.
Ich hab so einen Satz vom Daniel Wüllner letztes Jahr vom Tag der Brettspielkritik im Ohr, der sagte, dass eine gute Kritik im Kulturbereich auch damit einhergeht, dass sie sich aufeinander bezieht, also dass Kritiken sich aufeinander beziehen, dass man in die eigene Kritik auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Stimmen anderer mit reinnimmt. Jetzt hast du ja gesagt, du konsumierst gar nicht alles, das kann man sicherlich auch nicht erwarten. Es gibt, glaube ich, beim Sebastian über 200 Blogs und Medien, die im Bereich Spielejournalismus oder Veröffentlichungen gelistet sind auf zuspieler.de. Dennoch, auch die Jurymitglieder beziehen sich gar nicht so stark aufeinander in ihren Kritiken. Man könnte ja durchaus auch eine Kritik schreiben, sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Kritik und Udo Bartsch sagt das und der Nico Wagner hat das erzählt. Ihr macht das in so einer Kritiker-Rundschau. Beispiel des Jahres, aber das ist eher eine Zusammenfassung von Meinungen anstatt einer Einordnung. Wäre das nicht auch ein interessantes Feld, dass man in seine eigene Argumentation dann eben auch Argumentationen anderer einbezieht? Weil unterjährig sprecht ihr ja eben nicht mit einer Stimme als Jury, sondern seid Individuen, die Dinge ja durchaus unterschiedlich sehen können. Davon hört man aber erstaunlich wenig. Ist das so ein vorsichtiger Umgang miteinander, um sich ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen und nicht eine Sachkontroverse irgendwo in der Öffentlichkeit auszutragen, oder ist es einfach gar nicht im Feld der Möglichkeiten sozusagen?
Wir machen das immerhin ja im Rahmen dieses Podcasts, das spielerische Quartett, teilweise durchaus auch ziemlich zugespitzt, finde ich. Wir hatten ja auf der Spiel doch in Dortmund, die ist ja auch live gemacht, da hatten wir dann, wie auch im Vorjahr, auch keinen Gastkritiker oder eine Gastkritikerin dabei, sondern haben das wirklich mit vier Leuten von uns gemacht und haben da schon auch ordentlich rhetorisch in die Sache reingegriffen und unsere doch teilweise deutlichen Unterschiede, obwohl man sagen muss, ich meine, das waren alles Spiele, die wir eigentlich gut finden, aber wir sind ja selbst bei herausragenden Spielen, kriegen wir uns ja ziemlich leicht in die Haare, weil es ja auch oft darum geht, ist es jetzt wirklich ein absolutes Spitzenspiel und nur das zweitbeste Spiel des Jahres. Ich glaube, da wird es gemacht, aber grundsätzlich hast du schon recht, das also irgendwie auch noch schriftlich zu machen. Ich glaube, da zumindest in der Form, auch in der deutlichen Form, da schreckt man schon auch zurück. Grundsätzlich respektieren wir ja auch die Meinung der anderen Jurymitglieder. Ich gehe grundsätzlich davon aus, selbst wenn ich eine andere Auffassung habe über etwas, dass die Meinung des anderen, der anderen einfach genauso fundiert ist. Sie spielen ja ungefähr genauso viel wie ich. Sie sind ähnlich qualifiziert etc. und können dies auch analytisch auch in einer sehr guten Art und Weise einordnen. Und deswegen ist natürlich das im spielerischen Quartett mündlich immer so ein bisschen leichter zu machen und hat auch noch, man merkt hoffentlich auch, dass wir es nicht so bitter ernst meinen. Es geht am Ende immer nur ums Spielen. Und da können wir das sicherlich deutlich machen, aber ich glaube, im schriftlichen Bereich, da, na gut, da hinkt es auch ein bisschen zurück. Und letztlich natürlich, was Brettspieljournalismus angeht, wenn ihr was bezahlen würde, dann würde es wahrscheinlich auch jeder machen. Aber wir machen es ja entweder nur hobbymäßig oder gegen dann doch in der Spielbox eine Zeitschrift, die nur 7-mal im Jahr erscheint. Davon kann auch keiner leben.
Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt, das muss gar nicht nur schriftlich sein. Es gibt ja, ihr habt ja etliche Formate repräsentiert bei euch in der Jury, YouTube und Podcast und schriftlich und Blog und Zeitschriften und so. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht die Meinung von jemand anderem würdige oder unterstellte, er oder sie hätte da schlampig argumentiert oder so. Ich kann ja mit der gleichen Beobachtung zu einem anderen Schluss kommen oder einen anderen Sachverhalt priorisieren und anders hervorheben oder so. Aber das beobachte ich erstaunlich wenig und das war für mich.
Steff und der Nico?
Ja, im direkten Gespräch miteinander ist aber aus meiner Sicht was anderes, als wenn ich in meiner Rezension sage, oh, ich habe hier was vom Harald gelesen, der hat das so und so eingeordnet. Ich sehe es ja komplett anders im Übrigen.
Ach so,
also das ist ja okay, durchaus ja. Im Theaterbereich oder bei Filmkritiken wird sowas ja durchaus gemacht. Ich meine, nicht in der direkten Auseinandersetzung. Da können wir uns in der Sache ja austauschen miteinander und dann auch sagen, wir einigen uns jetzt nicht und haben hier zwei Meinungen, die bleiben jetzt hier mal stehen. Aber so im Nachhinein kann ich ja auf eine Kritik Bezug nehmen und könnte ja sagen, also hier habe ich das gelesen, aber ich komme zu einem ganz anderen Schluss. Oder mir sind andere Aspekte wichtiger. Oder ich habe die Kritik vernommen, ich kann die nachvollziehen. Ich sehe es aber übrigens komplett anders.
Ja, ich denke mal drüber nach, vielleicht fällt mir irgendwann was dazu ein und ich schreibe da mal was auf. Ja.
Ist ja kein, das ist ja kein Vorwurf oder so, sondern einfach nur, ist mir aufgefallen. Ja, genau. Interessant.
Würde gerne nochmal zurückkommen zum Spielejournalismus. Du hast gerade schon gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, Spieletexte in traditionellen, klassischen Medien unterzubringen. Du hast eben gesagt, dass wir aktuell die größte Jury mit 14 Personen haben aller Zeiten. Ihr schreibt ja auch teilweise für richtig große Magazine, also Maren für Spiegel Online zum Beispiel, in den Fachzeitschriften wie Spielbox oder so schreiben ja auch viele Jurymitglieder. Fehlt denn ein journalistisches Gegengewicht zur Jury? Weil es gibt zwar ziemlich viele Menschen, die über Brettspiele noch berichten, aber die machen das ja meistens hobbymäßig oder ja mit viel Engagement, aber eben oft nicht professionell.
Die Jury eine staatliche Institution wäre oder eine Institution, die der Deutsche Gewerkschaftsbund, eine Kirche oder sonst wie betreiben würden und hätten dort die KritikerInnen aus ihren Reihen dann drin sitzen für so etwas, dann wäre natürlich, gäbe es dann genug Journalistinnen und Journalisten, die dies von außen kritisieren. Wir haben aber diese komische Situation, dass der Verein Spiel des Jahres nun selbst ein Zusammenschluss aus Journalisten und Journalisten ist und zwar grundsätzlich auch noch aus allen Sparten. Also es ist ja nicht so, als ob das jetzt eine besondere Form des Journalismus, des Brettspieljournalismus ist, der dort vertreten ist, sondern sind einfach eigentlich alle Arten von absoluten Hobbymenschen bis hin zu Leuten, die davon teils Vollzeit leben oder gelebt haben, die dort vertreten sind. Und da ist es tatsächlich gar nicht so einfach, da jetzt noch zu sagen, okay, jetzt kann es da ein Gegengewicht geben. Und das macht es vielen wahrscheinlich nicht einfach, dies so darzustellen. Ich glaube, der Weg sozusagen von der Jury aus ist eben wirklich der, dass wir, und das den Weg versuche ich eben zu gehen, dass wir eben sehr transparent und sehr offen und auch sehr kritisch mit der Art und Weise umgehen, wie wir mit Spielen umgehen und eben auch sehr viel veröffentlichen davon, wie kritisch und unterschiedlich wir auf Spiele drauf gucken, dass eben die Sache per se schon sehr transparenter wird. Ich glaube, das ist das, was die Jury Spiel des Jahres eben leisten kann, dass sie eben keinen versucht, so wenig wie möglich sich so in ein geschlossenes Haus oder zu einer Geheimgilde aufzuschwingen, sondern sehr viel Offenheit prägt und so dann auch die Differenz, den Abstand zu den Menschen, die es von außen sehen, nicht größer werden zu lassen, als es unbedingt nötig ist. Und deswegen, also das ist die Frage, wie ich sie beantworten kann, weil ich bin nun mal innerhalb der Jury und nicht außerhalb.
Ihr seid ja nun eine der wenigen Organisationen, die viel Geld haben und dieses Geld tatsächlich auch nochmal verteilen. Also ihr habt ja ein großes Förderprogramm. Neben kulturellen Einrichtungen oder ich sag mal edukativen oder Bildungseinrichtungen fördert ihr ja auch ganz andere Dinge. Ihr fördert zum Beispiel auch so Art journalistische Projekte beziehungsweise wissenschaftliche Projekte. Ihr veröffentlicht auch Interviews mit zum Beispiel Bernhard Tole. Könnte man jetzt böse sagen, Sieger schreiben Geschichte, weil die Jury ist für mich ein Sieger, das ist ja ein Erfolgsprodukt. Aber wenn man sich dann so bestimmte Dinge anschaut, also zum Beispiel in dem Tole-Interview, wird diese ganze Diskurs oder dieser Disput um die damalige Finanzierung des Spielerarchivs gar nicht erwähnt. Oder wenn man sich das Buch Brettspielprofis anschaut, da wurden doch bestimmt wahrscheinlich auch bestimmte Vorgaben gemacht von der Jury, wie das, also wie so die Leitplanken sein sollen. Oder auch wenn man sich jetzt die Promotionsstipendien anschaut, die ihr vergeben habt, da ging es ja dann teilweise auch um einen bestimmten Fokus, nämlich der Fokus, der dann auf Spiel des Jahres Titeln liegt.
Da wurde von uns wirklich von vornherein klar gemacht, gerade auch bei diesen Promotionen, nein, da gibt es keinerlei Begrenzung. Also voller Zugang auch für die entsprechenden Personen zu unseren Archiven, völlige Freiheit bei der Frage, wie damit kritisch umzugehen ist und das muss wissenschaftlich bewertet werden. Und da gibt es für mich und die anderen in der Jury überhaupt keinen Grund, da irgendwelche Grenzen einzuziehen. Natürlich gibt es da einen gewissen Personenschutz, da gibt es auch die Notwendigkeit dazu sagen, okay, was aus dem letzten Jahr war, das geht jetzt noch nicht irgendwie in die wissenschaftliche Forschung, aber dass da gewisse Dinge, die schon ein bisschen länger her sind, natürlich völlig frei und offen sind. Und ich meine, ich war, habe diese Sachen selber ja gar nicht von innen miterlebt, über die du sprichst, sondern war da auch nur journalistischer Beobachter von außen, auch kritischer Beobachter dieser Situation damals schon, habe darüber auch kritisch gesprochen, habe darüber ja auch ein Interview mit hier Knopf geführt, also einer der bekanntesten Spielejournalisten damals, dessen Todestag jetzt in diesem Jahr sich auch zum 20. Mal jährt und hatte da große Sympathie dabei. Also an mir scheitert da gar nichts. Also das glaube ich, dass ja Sieger über Sieger schreiben, das könnte man so machen, aber ich fühle mich gar nicht als Teil dessen, was damals passiert ist. Und die Leute sind dann ja einfach andere Akteure gewesen. Und wenn da etwas zu berichten oder wissenschaftlich zu erforschen ist, dann soll dies auch passieren. Und es gibt natürlich ja auch Leute, die das von außen machen. Es gibt momentan natürlich noch nicht viel und wirklich sorgfältige Publikationen zu dem Bereich, was ich sehr bedauere. Ich hätte gerne noch viel mehr, wobei ich nicht genau weiß, ob es jetzt viele Leute wirklich interessiert. Mich interessiert es. Und James Wallace hat ja auch in England auch ein sehr bekanntes Buch dazu rausgegeben, The Greatest Board Games of the World, wo er auch sehr kritisch auch mit Juryvorgängen, nicht sehr kritisch, aber eben auch kritisch und mit viel eigener Meinung mit Juryvorgängen umgeht. Leider gibt es das Buch nicht auf Deutsch und ich werde Ende Mai in Birmingham auch eine Session, also eine Veranstaltung auf der UK Games Expo mit ihm zusammen machen, wo er genau auch solche Sachen dann erzählen kann und gerne auch die kritischen Punkte. Und da gibt es sozusagen wirklich von Vereinsspiel des Jahres auch keine Beschränkungen, keine Vorgaben etc. Ganz im Gegenteil, beim Buch Die Brettspielprofis war sozusagen eher unser Hinweis darauf, bitte die Jury eher rauslassen, etwas weniger über Jury berichten und weil wir da keine Auftragsarbeit haben wollten.
Wenn du mal auf den Spielejournalismus drauf guckst, ihr habt vorhin schon so ein bisschen mit einem Augenzwinkern drauf geschaut, welche Arten von Journalismus eignen sich denn überhaupt, um sich kritisch mit Brettspielen auseinanderzusetzen. Und natürlich gibt es dann immer mal auch, wie so von den Ratgeberjournalismus gebracht, so die Top 10 Spiele zu Ostern, die Top 5 Spiele zu Weihnachten oder so. Da sind wir sicherlich eher im Bereich der Empfehlungen auf einer Ratgeberseite in populären Magazinen oder so. Warum gelingt es im Spielejournalismus relativ selten, wirklich investigative oder kritische Recherchen zu liefern? Liegt das daran, weil die Szene sich insgesamt sehr nah ist oder weil es keine Themen gibt, die da etwas hergeben? Oder gibt es einen ganz anderen Grund?
Ich neige eher zur Antwort, dass die Themen es nicht ganz so sehr hergeben. Also ich hätte es natürlich gerne und wir machen dann auch aus jedem Thema dann irgendetwas Großes, um die kulturelle Bedeutung deutlich zu machen. Aber im Zweifel, es handelt sich erstmal um Schachteln, die wir hier vorliegen haben. Und da ist Material drin und daraus machen wir ein Spiel. Und die hauptsächliche kulturelle Bedeutung entfaltet das Spiel an individuellen Spiele zwischen bei Menschen zu Hause. Und und alles andere kann sich ergeben. Und mal schauen. Also Hauptproblem ist natürlich, was die Qualität angeht. Es gibt einfach natürlich in diesem Kulturbereich, und das ist ein Unterschied zu, was weiß ich, Opern, wo jedes Lokalblatt natürlich auch drüber berichtet, obwohl da wahrscheinlich sich auch nicht mehr Leute für interessieren als fürs Brettspiel, wahrscheinlich sogar weniger. Aber weil eben das Brettspiel keine Hochkultur ist, gibt es dafür eben auch keinen gut bezahlten qualitativen Journalismus, der sich damit auseinandersetzt.
Dann frage ich mal so auf der Zielgeraden des Gesprächs, gibt es etwas, was du dir für den Spielejournalismus wünschst, also wo du sagst, da waren wir schon mal besser oder darin sind wir besser geworden oder das können wir noch besser machen? Und wir meine ich wir alle.
Ja, mach doch einfach so weiter solche Formate, wie ihr es jetzt macht. Also ich liebe ja gerade auch die Diskussion schon mal über Metathemen. Das gibt es eher selten, aber so, dass es das viel zu wenig gibt, ist jetzt auch nicht der Fall. Und man sollte es auch nicht übertreiben und Sachen für zu wichtig nehmen, die dann gar nicht so wichtig sind. Weil im Zweifel ist natürlich schon auch das Spiel als solches das Wichtigste. Aber grundsätzlich finde ich, darüber könnte natürlich noch mehr passieren. Wobei ich aber auch sagen muss, es gibt ja zunehmend auch Menschen, die sich, die dann auf Podcasts haben, die dann Behind Board Games heißen oder Kulturerbe, Spiel oder Spielkulturerbe, die dann auch solche Themen machen oder eben auch Themen wie du, Frederik, der eben auch hier die Möglichkeit eröffnet, über solche Themen zu sprechen. Das macht mir Freude, wobei ich auch da wirklich sagen muss, man darf immer das Thema, ja, eigentlich geht es nachher doch noch ums Spiel, natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass immer die Königsdisziplin, das gut zu können.
Ich wollte gerade sagen, ist das dann nicht eher oft auch so eine Beschäftigung mit sich selbst? Ja, wir finden das toll, ich finde das auch toll, aber letztendlich, wenn man sich die Aufrufzahlen anschaut, interessiert das ja keinen.
Das hätte ja fast schon ein Schlusswort sein können. Eigentlich interessiert es doch keinen. Nein, also natürlich sind Formate wie die Top 10 Weihnachtsspiele und alle Themen, wo man irgendwie Empfehlungen rausgibt oder Toplisten macht oder so, sind natürlich vielleicht populärer als dann die Metathemen oder die Themen der ja selbstreferenziellen Beschäftigung mit dem eigenen Gegenstand oder so. Aber ist das nicht gerade das Schöne, dass unsere Szene das alles anbietet und das in einem insgesamt doch recht friedlichen und harmonischen Umfeld miteinander.
Ja. Mich würde zum Abschluss mal noch interessieren, welche Bedeutung haben wir KritikerInnen denn überhaupt? Also wir nehmen uns ja gerne wichtig oder wir wollen wichtig genommen werden. Ist das, was wir da machen, hat das überhaupt irgendeinen Einfluss? Sei es bei Verlagen, in Redaktionen oder sei es auch draußen in der breiten Masse oder im Handel?
Ich glaube ja, also weil die Spiele verkaufen sich oder werden akzeptiert, ja, in den meisten Fällen, es gibt sicherlich auch Ausnahmen, weil sie auch von der Kritik als gut betrachtet werden. Jetzt nehme ich da natürlich den Verein Spiel des Jahres Mitte dazu, weil der nun auch Kritik betreibt. Aber das sind, ich gucke ja auch, höre mir auch viele Orakel an und so, sind ja auch jetzt keine Spiele, die so ganz exklusiv nur von Jurymitgliedern als gut betrachtet werden, sondern es sind ja auch Dinge, die in der Szene, die natürlich naturgemäß so eine Lastigkeit natürlich eher zu den komplexeren Spielbereich haben, also eher im Kennerspielbereich oder darüber hinaus, ja auch so gesehen werden. Also ich glaube schon, dass es Spiele leichter haben, sich am Markt durchzusetzen, die auch von der Kritik als gut betrachtet werden. Und insbesondere gilt dies natürlich, wie gesagt, selbst für eine Empfehlungsliste gilt dies beim Vereinsspiel des Jahres. Und das ist schon ein Ausfluss dessen, der da wichtig ist. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also ein Stadtland Vollpfosten hat sich nun auch gut verkauft, ohne dass jemals ein Kritiker es als gut betrachtet hat. Das müssen wir auch sehen. Das ist ein Bereich der Spiele, ich glaube, die nennen ja sich inzwischen Social Games, die eine immer größere Rolle spielen, auch im Umsatz. Im allerweitesten Sinne gehört da ja vielleicht sogar Hitster dazu, vielleicht auch Flip 7, aber da gehören natürlich auch noch ganz andere Spiele, die bei bestimmten Verlagen dann erscheinen dazu. Und ATM Gaming, ein französisches Start-up, das es ja auch in Deutschland gibt, ist ja jetzt für eine sehr hohe Millionensumme an Asmodee verkauft worden. Ganz offensichtlich steckt da eine erhebliche ökonomische Wucht hinter deren Angebot von Spielen, deren schöpferische Höhe sich jetzt auch nicht besonders, also eher so knapp über Fußboden befindet. Manchmal, nicht bei allen, auch in solchen Verlagen kann es gute Sachen geben, aber das scheint dann eher Zufall zu sein und nicht das Hauptargument, um so einen Verlag zu erwerben. Also ich glaube schon, dass das zumindest in Deutschland schon etabliert ist, und ich glaube auch, selbst in Frankreich gibt es eben auch solche Strukturen, die eben dafür sorgen können, dass Spiele groß werden, weil die Kritik es sieht. Es ist ja nicht so, dass ausschließlich Spiele groß auf den Markt kommen, die das größte Marketingbudget dahinter haben, sondern da haben wirklich auch kleine Verlage, da haben mittelgroße Verlage, da haben die sehr großen Verlage ähnlich viel Erfolge und Flops zu vermelden wie andere. Und ich glaube, ohne dass es da eine Diskussion gibt über Spiele und die eben von einer Szene, von mehr oder weniger seriösen Kritikerinnen und Kritikern, es können ja auch Influencer und Influencerinnen sein, die da inzwischen eine größere Rolle spielen, und da kann man dann auch mit Marketingmaßnahmen auch mehr bewirken als der andere es bewirken möchte. Das ist völlig richtig, aber ich glaube, Kritik spielt auch eine Rolle.
Und ich erlaube mir auch noch eine Anmerkung, Sebastian, auf die Frage. Natürlich auch bei Verlagen gibt es da Resonanzen, wenn Spiele rezensiert werden und dann beispielsweise die redaktionelle Arbeit oder die Anleitung bemängelt wird, dann wird da durchaus auch mal nachgebessert. Ne? Deshalb gibt es ja auch Beispiele für Abroad zum Beispiel. Das ist ein Spiel, was von One More Time Games erschienen ist, was aus meiner Sicht in der ersten Auflage große redaktionelle Schwächen hatte, auch in der Anleitung und auch in der Gestaltung und Nomenklatur. Und da hat der Verlag jetzt reagiert und bringt mit der zweiten Auflage eine überarbeitete Variante heraus. Und ich glaube, das sind so Dinge, auf die wir dann als Szene in der Gesamtheit schon auch einen gewissen Einfluss haben. Wir sind ja jetzt im Mai, Harald. Das heißt, ich weiß umso mehr deine wertvolle Zeit zu schätzen, weil bei euch naht das Jury-Nominierungswochenende und dann in 2 Wochen, 14 Tagen annähernd, auch die Bekanntgabe der nominierten und empfohlenen Titel. Ich kann mir vorstellen, ihr habt gerade Hochkonjunktur, was die Arbeit angeht, die Bewertung, das letzte Abwägen und Feilen der Argumente, um dann gut gerüstet in das Jurywochenende zu gehen. Insofern sage ich dir, lieber Harald, schon mal ganz lieben Dank für deine wertvolle Zeit. Weiß das sehr zu schätzen. Auch dir, Sebastian, für unsere gemeinsame Vorbereitung und die Fragen. Und ja, du weißt es, wenn du den Podcast gelegentlich hörst, Harald, dass bei uns immer der Gast das letzte Wort hat, und das bist heute du. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank an Sebastian Wenzel für die gut ausgearbeiteten Fragen auf deiner Seite, und natürlich auch ein Hinweis, dass das Gespräch bei Kulturgut Spiel dann nochmal als verschriftliches Interview in Auszügen veröffentlicht wird. Weise auch gerne auf zuspieler.de hin, wo weit über 200 sich mit der Spieleszene beschäftigende Blogs und Kanäle genannt werden mit ihren jeweiligen Veröffentlichungen. Ich sage dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Folge mal wieder über Metathemen, über den Spielejournalismus und die Arbeit der Spiel des Jahres Jury, und wünsche dir als Hörerin und Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat heute unser Gast, der Vorsitzende der Spiel des Jahres Jury, Harald Schrapers.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, lieber Sebastian, für die Fragen, die du hier aufgeworfen hast, die noch viel auch zum Nachdenken sicherlich anregen, auch wenn du glaubst, es wird vielleicht gar keinen interessieren, aber ein paar Leute wird es ja schon interessieren. Sonst würden wir das ja hier alles nicht machen, aber es interessiert nicht so viel wie die Top-Liste am Weihnachten. Aber grundsätzlich ist es eben, es gehört mit dazu und das wird auch vielen anderen Genres zu gehen. Natürlich gibt es da immer die populärere Variante und es gibt die Themen, die nicht ganz so viele Leute interessieren, aber wichtig ist eben das Zusammenspiel und der Vereinsspiel des Jahres versucht eben ja auch gerade das sich zunutze zu machen und zum Beispiel auch, was eben auch ein wichtiger Teil des Förderprogramms bei uns ist, wo wir eben auch viel Geld ausgeben, ist eben gerade die Initiative Spielen für Toleranz, wo wir inzwischen ständig irgendwo Veranstaltungen mitfinanzieren, indem wir denen ein Spielepaket geben, wo eben genau die Kraft des Brettspiels am Spieltisch, des analogen Spiels deutlich macht, dass da eben Menschen zusammenkommen, der Ursprung des demokratischen Zusammenkommens, für jeden gelten die gleichen Regeln. Man kann an einem Tisch erleben, dass man gemeinsam was bewirken kann, nämlich in dem gemeinsamen Spiel. Die Spiele sind leicht zugänglich, Sprach oft eben mit wenig Kenntnis in deutscher Sprache auch zu machen, sodass wir eben tatsächlich das Brettspiel, das Kartenspiel, das Gesellschaftsspiel in einer Form in die Gesellschaft tragen können, wo es eben auch im kleinen Bereich, und das sind oft keine großen Veranstaltungen, im kleinen Bereich dann eben auch eine gesellschaftliche Relevanz entwickeln. Ja, danke schön fürs Zuhören und tschüss.